Dies ist ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Und jetzt viel Spaß.
Hier ist eine Halbzeit mit einer neuen Ausgabe. Man könnte auch sagen, eine DFB-Pokal-Spezialausgabe. Wir waren in Hannover, wir waren in St. Pauli mit 2000, vielleicht zwei, drei mehr Zuschauern am Hamburger Millerntor. Ossi, was haben wir noch auf der Karte?
Wir sprechen wie üblich wöchentlich mittlerweile über den Tanzbereich, über den absoluten Tanzbereich.
Der absolute Tanzbereich,
genau. Und wir sprechen darüber, wer am Millerntor gewinnt. Und das ist nämlich, gewinnen wird nur einer, St. Pauli und sonst keiner. Viel Spaß.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Ich bin ein wenig verschnupft und ich freue mich trotzdem auf eine neue Ausgabe von Eine Halbzeit mit mir, das ist gut, und mit einem Kollegen in München, das ist noch besser. Hallo Wolf.
Hi. Nein, wir sind beide gleich.
Nein, ich bin besser. Das du bist besser. Du bist der Beste.
Nee, du bist der Wichtigere. Du bist der
Wichtigere. Ich bin aber verschnupft, Wolf.
Ich bin nur Appendix, ja. Ich freue mich in dem Zusammenhang, dass ich dir nicht gegenüber
bin. Ich bin ja nie krank, wie du weißt. Jetzt habe ich seit einem Jahr eine Tochter und jetzt schon das zweite Mal. Ich will nicht sagen, dass du es wieder mal prophezeit hast, dass das so kommen kann. Es ist so.
Es ist Schnüppi. Schnüppi, ganz häufig Schnüppi.
Ehrlich gesagt, ist es für mich weniger schlimm als für die Kleine, wenn die Nächte wieder kürzer werden und sie nicht mehr atmen kann, weil sie den Nuki, beziehungsweise nicht mehr vernünftig atmen kann, den Nuki dann ausspuckt und dann immer wach wird. Die Nächte sind aktuell im Mutterschutz sehr, sehr kurz, Wolf, kann ich dir sagen. Aber wem erzähle ich das? Wem erzähle ich das?
Ja, die sind auch außerhalb des Mutterschutzes nicht opulent gestaltet.
Das Letzte, was ich von dir gesehen habe, war, du standst irgendwie irgendwo auf irgendeiner Tribüne in St. Pauli und es war Feuerwerk draußen. Das habe ich gesehen.
Ja, es war Feuerwerk. Ja, das war ein tolles Erlebnis. Ich war ganz lange nicht am Hamburger Millerntor. Ich habe das letzte Mal in St. Pauli gearbeitet. Das war ein Hamburger Derby. Also das war noch so im alten Stadion. Ne? Da waren die Kommentatorenplätze auch über der Gegentribüne, über der Stehtribüne. Und das sah so ein bisschen aus wie so ein Saunaverschlag. Die waren dann nach vorne hin, waren die offen. Und es war, wenn du nach 90 Minuten fertig warst, warst du stoned. Und jetzt war es ja so, dieses Stadion ist jetzt fertig. Also es ist ein Schmuckkästchen, wie man so schön sagt. Aber bei der Gegentribüne saß ja keiner oder stand auch keiner, sondern es saß ja alles auf der Haupttribüne.
Ich höre dir zu, es macht komplett Sinn. Ja. Ich sag da gleich noch was zu.
Ja, also es waren, dass 2000 so viele sind, das war mir nicht bewusst.
Und dass sie so eng stehen können.
Dass dann 2000 so, also sich so anhören, das ist schon St. Pauli typisch. Das hat mich nicht überrascht, aber dass es dann auch so viele sind, das fand ich gut. Das fand ich gut. Ich habe es auch einmal kurz thematisiert, weil ich konnte es mir einfach nicht verkneifen, weil die Führungskamera die ganze Zeit halt auf die Haupttribüne gehalten hat oder die Haupttribüne im Blick hatte. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da von erster auf zweiter Hälfte nochmal ein bisschen was stattgefunden hat. Also dass ein bisschen Laufkundschaft sich gedacht hat, hey, da brennt ja Licht, ist da was los, wir gehen mal rein. Und dann waren sie auf einmal da. Ja, es war ein grandioses
Pokalerlebnis. Sag mal kurz nochmal was zu dem Feuerwerk.
Der Pokal dieser Saison ist besonders. Ja, das mit dem Feuerwerk. Also das mit dem Feuerwerk war so, wir haben im East Hotel in Hamburg gewohnt. Und ich war einmal am neuen Millerntor, das wollte ich noch sagen. bei der, wo ich die Veranstaltung gemacht habe, wo wir da 2 Stunden Vollgas gegeben haben mit Marco Fenske auf der Bühne.
Auf eurer Lesetour.
Ja, wir kommen also vom East. Das liegt 3 Minuten weg, 4 Minuten weg, fußläufig in jedem Fall. Und gehen da die Straße lang und ich denke mir schon so, sag mal, hier sind so viele Vermummte. Was ist denn hier los? Das behalten wir doch mal im Blick. Und dann war die Busankunft. Und dann gab's Feuerfontänen, Feuerwerk, Böllerschläge. Es war grandios, wirklich. Und ich stand auf dem Produktionsmobil und hab's gefilmt und hab gestaunt. Und neben dem Produktionsmobil stand ein Mann, der 20 Minuten lang gegrölt hat, durchgehend.
Was hat er gegrölt? Ich dachte, es kommt jetzt.
Ja, es kommt jetzt. Gewinnen wird nur einer, St. Pauli, und sonst keiner. 20 Minuten lang. Ja, wirklich, aber gebrüllt. Wir saßen in unserem Produktionsmobil und ich habe mir fast in die Hose gemacht, weil ich dachte, jetzt irgendwann muss ihn mal einer ausstellen. Nein, er grüllte aus tiefster Überzeugung, wirklich, aus tiefster Überzeugung, einen Satz in entwaffnender Schlichtheit, aber auf den Punkt.
Er sollte recht behalten. Und das ist eigentlich das, also
gewinnen wird nur einer, St. Pauli und sonst keiner.
Meinst du, gab's dann zu...
Und dann wieder mal, gewinnen wird nur einer, St. Pauli und sonst keiner. Gewinnen wird nur einer. Er war auch der Einzige, der es gesungen hat. Ich glaube, er hat gehofft darauf, dass irgendwann der Chor der 2586, wie viele auch immer es waren, rund ums Stadion waren es vielleicht sogar 5.000, 10.000, 15.000. Aber es sang keiner mit. Also es war sein Lied. Es war der einsame Rufer, der recht
hat. Er hatte recht am Ende und vielleicht hat er auch noch mal kurz
schiere Poesie
kurz genascht vorher ein wenig.
Ich möchte es nicht komplett
ausschließen. Ja, dann erlebtest du einen, ich hoffe, du hattest eine dicke Jacke an diesmal, warst vorbereitet. Und ich habe das Spiel gesehen von der ersten bis zur letzten Minute. Nein, stimmt nicht, von der ungefähr sechsten.
Bis zur 86.
Von der sechsten bis zur letzten Minute. Aber hab am Ende einen verdienten Sieger gesehen, genau wie am Tag danach bei Hannover gegen Gladbach, muss ich sagen.
Also,
ich muss das Ding, ich weiß, ich bin ja immer derjenige, ich habe mir den letzten Podcast nochmal angehört und ich werde immer mehr in die Ecke gedrängt. Ich möchte da gleich auch nochmal ein paar Nachrichten vorlesen und kommentieren.
Ja.
Ich werde immer mehr dir in diese Ecke gedrängt, dass ich der Böse bin hier, ne, der die Trainer wegmobben will und der populistischen Kram raushaut und der, ne, ja, polemisch wird.
Ja, ich habe dich im Blick. Ja, ich merke das,
Wolf. So dieser mahnende Zeigefinger der letzten Folge, der ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, der in meine Richtung geht. Ja. Nein, also Spaß beiseite. Es ist natürlich dramatisch. Also meine ich ganz ernst.
Für beide. Ich fand jetzt nicht mal, dass Dortmund ein besonders schlechtes Spiel gemacht hat. Auch wenn sich's dem Ergebnis nach so liest. Aber das kann natürlich nicht wahr sein, dass die Nummer 2 im deutschen Fußball bei allem Respekt vor St. Pauli da nicht weiterkommt. Also es ist
zumindest nicht so, ne?
Und es kann nicht sein, dass Borussia Mönchengladbach in Hannover nicht weiterkommt.
Es ist nicht so, ne? Also es war bei beiden, hat aus meiner bescheidenen Sicht hat es gereicht, dass zwei Mannschaften, von denen die beide aktuell gut drauf sind, also Hannover hat ja auch ein bisschen die Kurve gekriegt in den letzten Wochen unter neuen Trainer Christoph Dabrowski. Pauli sowieso spielt eine super Saison, aber ich sag mal mit überschaubaren Mitteln im Vergleich zu der anderen Mannschaft, die da auf dem Platz steht, es geschafft hat. Es hat eigentlich fast gereicht, dass sie das Messer zwischen den Zähnen hatten und echt 90 Minuten Vollgas gegeben haben. Das war's. Viel mehr war es nicht. Pauli hat mich spielerisch überrascht, muss ich zugeben. Also die haben auch richtig guten Fußball.
Das ist eine gute Mannschaft. Absolut. Das ist eine gute
Aber
Mannschaft.
Es ist im Vergleich zu Borussia Dortmund natürlich eigentlich eine Mannschaft, die eine Klasse schlechter ist, mindestens. So,
ja. Und das ja, ist doch keine Frage. Also das ist, Pauli macht genau das, was sie können.
Exakt. Und Hannover auch.
Ich bin wieder bei meinem Lieblingswort Tanzbereich. Ja, ja. Ich sag wahnsinnig häufig Tanzbereich. Ich sag gerne Tanzbereich, weil ich finde, dass es das einfach genau und gut umschreibt. Die wissen, was sie können. Und du sprichst mit dem Timo Schulz vorher und unterhältst dich mit Bornemann vorher. Und die wissen genau, was sie wollen. Die sind völlig realistisch bezüglich der Qualitäten dieser Mannschaft. Und die sagen, das spielen wir, das ist unser Spiel. Und wir werden uns nicht hinten reinstellen und wir spielen nicht Fünferkette, wir spielen Vierer mit Raute, weil wir es immer so machen und weil wir uns da am wohlsten fühlen und da die besten Ergebnisse erzielen. Und du darfst ja eins nicht vergessen bei Pauli, der Spielmacher, der noch Richtig. Fehlt, der ist ja beim Afrika Cup.
Aber du unterhältst dich ja auch dann mit Marco Rose und mit Michael Zorc und vielleicht mit Aki Watzke. Ja. Und die werden ja auch einen Plan gehabt haben.
Klar haben die einen Plan gehabt. Natürlich haben die einen Plan. Also, das ist, wenn du das hörst, das hört sich in der Theorie, hört sich das auch alles super an.
Ja, gut, das meistens so.
Und dann
so,
guckst du dir die Startformation an und sagst, es gibt keine Ausreden.
Ja.
Und dann guckst du dir das Spiel an und nach 4 Minuten, also das Drehbuch lief natürlich voll für Pauli, das muss man sagen.
Deshalb habe ich betont, ich habe die ersten Chancen, von denen habe ich nur gehört. So, und dann quasi, ich habe kurz nach dem 1-0 habe ich eingeschaltet. So, Dortmund hatte vorher offenbar zwei große Dinger. Die habe ich dann nachher auch nochmal gesehen. Pauli geht mit dem ersten Schuss in Führung, ja. Aber was ja bezeichnet ist, und ich finde, das kam auch ganz gut bei der Übertragung rüber, dass in der zweiten Halbzeit so wenig kam von Dortmund. Auch wenig Zwingendes und viel zu wenig.
Wo du dir denkst, jetzt so, das sind letzte 10 Minuten. Genau. Jetzt müssen die Dinger aus allen Lagen in den 16er fliegen. Jetzt muss es richtig scheppern.
Was da alles auf dem Platz stand dann, ne? Also vorne. Da muss es richtig scheppern. Und irgendwie hast du das Gefühl, und das hatte ich gestern bei Gladbach fast noch mehr, den Eindruck hatte ich einfach nicht. Du hattest nicht das Gefühl, dass sie wussten, es ist ein K.O.-Spiel. Ne? Du kannst doch mal was reißen, wenn du jetzt noch mal eine Viertelstunde Gas gibst. Gladbach hatte dann irgendwie in der 70. rund um die 70. zwei relativ gute Chancen, das 3-1 zu machen. Und du weißt doch, wie es läuft in so einem Pokalspiel. Dann machen die 5 Minuten später noch einen. Absolut. Und dann wird's noch mal knifflig. So, ne? Aber das Gefühl war gar nicht da. Und
das fehlt mir, es fehlt mir so der Glaube und es fehlt mir, also der Glaube, der dann auch überspringt von Mannschaftsteil zu Mannschaftsteil. Ja, das ist echt, wenn du dir das anguckst, und ich finde, man kann jetzt beide Spiele nicht zu 100% vergleichen.
Das stimmt.
Weil Gladbach war noch ein bisschen aussichtsloser. Ja. Und es war noch ein bisschen blutleerer. Ich bleib dabei, Dortmund hat kein schlechtes Spiel gemacht in St. Pauli. Aber es reicht halt nicht. Und du denkst dir dann echt, warum reißen die sich nicht zusammen? Und es bringt überhaupt nichts, da nach einem Trainer zu rufen oder nach einem Trainerwechsel, sondern es liegt ja alles da. Es liegt ein roter Teppich. Gut, dann kriegst du nach 4 Minuten das 0-1. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du hast 86 Minuten Zeit.
Plus vielleicht noch Nachspielzeit und Elfmeterschießen, wenn es sein muss.
Und wenn's dann so ist, dass du, weiß ich nicht, halt rausgehst, weil Elfmeterschießen dann komisch gelaufen ist.
Weil du dich selber anschießt, meinst du?
Dann ist es halt einfach, das ist dann halt, mal hast du Pech, mal hast du keins. Ja. Ne? Ja. Ja, also das ist, dann sagst du, mein Gott, also das sollte dann auch irgendwo nicht sein. Oder kommst du wieder mit dem Pokal und seinen eigenen Gesetzen oder sowas?
Ja, wir haben uns ja vorher, wie lange haben wir jetzt über dieses Pauli-Spiel geredet? Ne? Also seit 2 Monaten gefühlt. Seit Dortmund aus der Champions League.
Und ich hatte wirklich, bei Dortmund hatte ich mit diesem 3-2 in Frankfurt, hatte ich das Gefühl, da ist jetzt was passiert. Das 5-1 gegen Freiburg war unterstützend mit dabei. Und so habe ich mir eigentlich zur Pause, und ich habe es auch gesagt zur Pause, also 0-2, alles wie in Frankfurt, Und jetzt hast du halt die zweiten 45 Minuten und spielst Hände hoch, Kartoffelsalat.
War es aber nicht.
Nix.
Ja, und jetzt kommen wir doch zu den Parallelen dann. Das sage ich, nehme jetzt mal die beiden Kapitäne, Marco Reus, Lars Stindl. Danach, wenn du die Interviews gegeneinander schneiden würdest, ja, war da kein großer Unterschied.
Ja, deckungsgleich.
Völlig verzweifelt, völlig ratlos auch irgendwo, ein Stück weit, ne, zu sagen so, ey, ich, also das Gleiche, was wir jetzt sagen, ich raff's einfach nicht und ich verstehe es nicht und wir reden drüber und wir analysieren ja. Und wir wussten genau, was kommt und wir kriegen es trotzdem nicht hin und es ist eine verfahrene Situation und so schön das jetzt, glaube ich, für den, sag mal, ganz neutralen Fußballfan ist, dass jetzt da 8 Mannschaften, ich kann sie gleich nochmal eben hier vorlesen. Man glaubt's ja kaum. Ja. Sind jetzt im Viertelfinale Union Berlin, der SC Freiburg, RB Leipzig, Hannover 96, St. Pauli, der HSV, Bochum und Karlsruhe. Das ist, ja, wenn das vorher ja einer gesagt, wärst du Millionär wahrscheinlich, wenn du einen Zehner gesetzt hast.
Und alle 8 können das Ding gewinnen. Das ist. Ja.
Aber so eben, so schön das für diese Teams und für den neutralen Fan ist, so bitter ist es natürlich eben für so Mannschaften wie Dortmund oder Gladbach. Ne? Auch für Köln ein Stück weit, aber da ist es irgendwie noch beschissener gelaufen, auf gut Deutsch gesagt. Aber da kannst du dir natürlich irgendwie weniger vorwerfen. So.
Das ist maximal unglücklich. Ja. Also der rutscht halt weg, der hat ja nichts, also du kannst ihm keins, ja auch keinen Vorwurf machen.
In keinster Weise.
Oha. Es blüht der Flachs mit dem Nachnamen. Ja. Kein Wunder. Das passiert in einem Pokalspiel schon mal.
Ja.
Und es ist maximal bitter, aber das passiert. Das, was in Hannover passiert ist mit Gladbach, ist für jeden Gladbacher schwer zu ertragen.
Ja, hochverdient das Ding. Und ich habe das Gefühl, wir haben es letzte Woche mal kurz angedeutet, da ging es um diese Ginter-Friedrich-Thematik, der natürlich in 2 Spielen jetzt auch wirklich, muss ich sagen, keinen guten Einstand hatte.
Friedrich, unglücklich.
Sehr, sehr unglücklich. Dann hast du irgendwie so die Gesamtgemengen.
Ja. Nur Hütter ist ja auch bestätigt, ne?
Ja,
also der ja nach dem Leverkusen-Spiel gesagt hat, naja, wir haben auch mit Ginter eine ganze Reihe von Gegentoren geschluckt, die wir eigentlich nicht bekommen dürften. So, jetzt hast du in Hannover hast du ihn dabei gehabt.
Ja.
Ich meine, was willst du für eine Dreierkette haben? Ginter, Friedrich, Elvedi. Was willst du? Also wie viel mehr? Was ja noch? Wen noch? Alaba noch und Ramos?
Brauchen wir nicht drüber reden, dass es qualitativ gut ist. Darauf wollte ich ja gerade hinaus. Ne? Ich habe das Gefühl, bei Gladbach ist halt echt einiges im Argen und die sind in einer, nicht nur von der Platzierung her, in einer ganz gefährlichen Situation, sondern vor allen Dingen, finde ich, was die Perspektive angeht. Ne? Also die sind jetzt an so einem Scheideweg und die sind an einem Punkt, wo ich sage, den hätte ich, der jetzt Gladbach echt sehr eng verfolgt, einmal aus persönlichen Gründen, aber auch als Journalist schon relativ lange und sehr viele Leute dort auch kennt, die ich jetzt in den letzten 5, 6, 7 Jahren so nicht für möglich gehalten hätte, dass die nochmal
zeigen. Ich verstehe es vor allen Dingen nicht. Also die Bayern gewinnen gegen Gladbach in dieser Saison kein Spiel. Und wir haben ja vor jedem Spiel gegen die Bayern sprechen wir, und ich bin ja dann auch unten im Studio, und du wirst gefragt, wieso sieht Gladbach gegen Bayern immer so gut aus?
Und was sagst du?
Wieso ist es so? Und ich sage, es hat in allererster Linie mit Qualität zu tun. Weil ohne Qualität machst du gegen Bayern keinen Stich. Die Frage ist eher, warum funktioniert es gegen die anderen nicht?
Ja.
Also, dass es über 34 Spieltage nicht funktioniert, hat auch mit Qualität zu tun, im Übrigen. Also, das hat auch mit der Qualität dann der anderen zu tun, wie auch immer. Aber es hat auch mit der eigenen Qualität zu tun. Wir reden ja jetzt nur über Gladbach, jetzt in erster Instanz. Und wenn du siehst, was diese Truppe zu leisten imstande ist, dann fragst du dich echt, wie sind solche Dinger dann immer wieder möglich? Der Sommer hält gegen Leverkusen 2 Elfmeter. 2. Und wir verlieren das Spiel trotzdem. Stell mal vor, der hält ihn nicht.
Ja, also no,
das, also dann kriegst du ja eine Ohrfeige. Also Ergebnis.
Das ist ja alles, ist ja alles richtig, was du sagst. Aber es ist halt, worauf ich hinaus wollte, ist halt aufgrund dieser Vertragskonstellation. Ich habe mir gestern auch nochmal angeschaut, wer dann alles nicht in diesem Sommer, sondern im nächsten Sommer ausläuft. Ne? Also das heißt, wo du eigentlich in diesem Sommer Klarheit haben musst, wir verlängern oder wir verkaufen.
Ne? Verkaufen,
das sind dann nochmal 6, 7, wo du dann im Bereich Stammspieler, Führungsspieler, Leistungsträger eigentlich bist. Und wenn du jetzt die nimmst, die ohnehin schon jetzt, Zakaria, Ginter sind weg, sei es jetzt im Winter oder im Sommer, und dann kommst du mit Thuram, mit Player, mit Benzibaini, über Hofmann und Neuhaus haben wir noch gar nicht gesprochen, Elvedi. Also das ist eine ganz vertrackte Lage und da ist entweder gibt es einen Riesenumbruch, was ich nicht ausschließen würde, oder aber es gibt einen Riesenknall und den befürchte ich ohnehin, weil ich frage mich, wie die Saison noch laufen soll. Du bist jetzt im Pokal raus, das war die ganze Zeit so ein bisschen das zarte Pflänzchen, was wo sie sich auch dran festgehalten haben, gesagt haben, ja, okay, dann werden wir halt, ich sag mir jetzt mal, also das sagt dir natürlich keiner offiziell, aber wenn du mal so mit jemandem sprichst, dann werden wir halt Zehnter dieses Jahr und holen das Ding oder fahren nach Berlin zumindest. Ja. Ne? Das ist jetzt auch vorbei mit einem 0-3 in Hannover, die Zwölfter in der zweiten Liga sind. Ohne, also bei allem Respekt, aber es ist wirklich dramatisch und ich frage mich so ein bisschen, wo soll die Saison noch hinführen? Also du kannst am Ende, musst du froh sein, wenn du drin bleibst und dann eben den Umbruch einigermaßen hingeschaltet kriegst.
Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis. Ich meine, hinterher ist man immer schlauer, aber rückwirkend hättest du im letzten Sommer auch unter dem Eindruck dieser Rückrunde, das hat sich ja alles dann auf Rose kapriziert. Und das war mir ja damals schon zu billig. Man hätte im vergangenen Sommer, ich rede jetzt als Schweinchen schlau mit einem halben Jahr Erfahrungswerten, einfach 3, 4 Personalien
einen größeren Cut machen müssen. Sehe ich auch so.
Zwingend, um da nicht reinzulaufen. Ich glaube, dass es halt tatsächlich bei den Verantwortlichen auch die Hoffnung gab. Also das ist eine Corona-Situation, es ist alles finanziell angespannt. Und es gab halt wirklich die Hoffnung, neuer Trainer und komm. Und dann starten die mit einem 1-1 gegen Bayern, vielversprechend. Und dann wird es ein bisschen stolperig und du sagst dann, ja komm, wir geben dem Ganzen ein bisschen Zeit. Und dann gewinnst du wieder, verlierst du wieder,
gewinnst du wieder. Ja, dann hängt dir dieses 5-0 gegen Bayern, dann trägt dich natürlich dann wieder erstmal.
Dann gewinnst du 5-0 im Pokal und sagst, Heidewitzka, jetzt stürmen wir aber nach Berlin. Und jetzt stehst du vor den Scherben einer Saison. Ja. Und es ist gerade mal, die zweite Hälfte ist gerade.
Ja, und du hast 1000 Fragezeichen. Also, ne? Also ich habe jetzt die im Kader, habe ich jetzt gerade benannt. Hütter ist ein Fragezeichen, muss man einfach so sagen. Egal, was man von dem hält. Und ich weiß, was Max Eberl von ihm hält. Und ich weiß auch, warum sie so viel Geld ausgegeben haben. Ich glaube nicht, dass da jetzt zeitnah was passieren wird. Aber die Debatte ist einfach da. Und die kannst du nicht wegdiskutieren, wenn die Saison so läuft, wie sie bisher läuft. Du hast eine ganze Menge junger, talentierter Leute, die auch er sich auf die Fahne schreiben kann, Scully und jetzt Netz und so. Aber die reißen es dir natürlich in so einer Lage auch nicht raus. Kannst du auch nicht verlangen, dass ein 18-Jähriger da jetzt vorweg geht oder ein 19-Jähriger.
Und nochmal, ich würde so weit gehen und würde sagen, natürlich ist, wenn es kriselt, ist der Trainer immer das schwächste Glied in der Kette. Aber in dem Fall sehe ich es halt wirklich ein bisschen anders. Weil bei aller Kritik an der Art und Weise, wie Borussia Mönchengladbach Spiele verliert, er hat natürlich schon auch Spielerwerte geschaffen.
Ja, das sage ich ja gerade.
Dadurch, also das ist mit Kone und mit Netz und mit Skelly. Das ist
absolut,
schon.
Das sage ich ja, aber es hilft dir im Moment nicht. So, und
nein, das hilft dir im Moment nicht. Nee, aber es hilft dir, es wird dir auf Sicht
helfen. Es wird dir auf Sicht helfen und die Frage ist, ob Hütter da noch da ist. Und dann gibt es ja auch bei Eberl immer wieder Gerüchte. Da würde ich jetzt nicht zu viel beimessen, weil er hat erst seinen Vertrag verlängert.
Der Trainer-Ansatz ist der falsche, finde ich.
Ja, aber wo ist der richtige Ansatz? Dann ist der wirklich bei einem radikalen Umbruch im Sommer, weil ich da hat man sich aber dann auch ein Stück weit rein.
Bei einem Umbruch. Na? Ja, klar. Deshalb, wir reden uns jetzt leicht mit einem halben Jahr Erfahrungswert. Das vor einem halben Jahr in der Entscheidung mit allem Corona, was zu dem Zeitpunkt da schon mit drin hängt oder noch oder wieder oder auch vorausschauend, das ist keine einfache Situation. Ja. Also es ist für Gladbach keine einfache
das
Situation.
Das meine ich. Und eine Situation wirklich, die so viele Facetten hat und so kompliziert ist.
Komplex ist, ganz genau.
Dass es nicht so einfach ist, da mal eben wieder rauszukommen. Auch nicht, wenn du jetzt 4-5 Spiele gewinnst. Das ist die Gesamtgemengelage ist extrem gefährlich für Borussia. Und das sehe ich ehrlicherweise bei der anderen Borussia auch. Und daher, das meinte ich mit den Parallelen, ne? Auch da würde ich nicht beim Trainer anfangen. Ich weiß, dass du das auch nicht tust. Marco Rose, auch Dortmund hat seit Jahren immer wieder die gleichen Probleme und genauso ratlos, wie wir es dann sind, sind auch, glaube ich, dann die Protagonisten, so wie jetzt Marco Reus auch wieder in solchen Spielen oder nach solchen Spielen, wo du sagst, wieder eine Riesenchance eigentlich liegen lassen. Riesenchance liegen lassen, keiner kann es kapieren. So, wir haben während quasi wir in Podcast, sechstägiger Podcast-Pause waren, gab es dieses Haaland-Interview. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was wollte der Mensch damit bezwecken? Was hat das möglicherweise wieder in
Und das hängt mir. Es hängt mir viel zu hoch. Ich glaube nicht, dass er irgendwas damit bezwecken will. Der muss jeden Tag Fragen zu seinem Transferstatus beantworten. 21 Jahre. Jeder Verantwortliche von Borussia Dortmund muss jeden Tag x Fragen dazu beantworten. Und irgendwann,
sehe ich komplett anders, Wolf. Sehe ich komplett, weil aus zwei Gründen. Zum einen, er hat nicht das Fass aufgemacht, ihr geht mir alle auf die Nüsse, ich will dazu nichts mehr sagen, ich will einfach nur Fußball spielen, sondern er hat explizit den Ball knallhart auf den Verein gespielt, er hat gesagt, der Verein setzt mich unter Druck, das waren die Worte, 1:1.
Aber natürlich setzt der Verein ihn unter Druck.
Der Verein also bestreitet das ja.
Es ist doch klar, komplett. der Verein
bestreitet
das. Aber der komplett. Verein braucht ja Planungssicherheit.
Ja, natürlich, aber
Wenn der so empfindet, das ist doch ganz normales Transfergeklingel. Das haben die Dortmunder alle zwei Jahre mit ihren Top-Leuten.
Ja, haben wir auch
schon. Sagen wir jedes Jahr.
So haben wir schon drüber gesprochen. Ist alles
genau. Und im nächsten Jahr passiert genau dasselbe mit Bellingham.
Ja.
Das wird genau die gleiche
auch das
Nummer.
Das kann sein.
Und wenn Adeyemi kommt und 20 macht in der ersten Rutsche, hast du in zwei Jahren dann dasselbe mit Adeyemi?
Stimmt.
Das ist ja Transferphilosophie und Herangehensweise von Borussia Dortmund. Dann musst du dich mit solchen Dingen auseinandersetzen.
Absolut. Aber
Und der Verein muss natürlich gucken, dass er möglichst gut und möglichst gewinnbringend aus der Sache rauskommt und der Spieler auch. Und das sind halt einfach die zwei Komponenten, die da
aufeinander treffen. Aber du musst doch zugeben, Wolf, dass nach dem 5:1 gegen Freiburg, der Mann hat zwei Tore geschossen. Der ist super ehrgeizig, der hat da irgendwie eine gelbe Karte kassiert, über die er sich aufgeregt hat. Alles gut, der muss nach dem Spiel wieder zum 3000. Mal, wird er nach seiner Zukunft gefragt. So, und absolut, da kann der schon mal die Hutschnur platzen, verstehe ich. A, ist er jetzt nicht besonders bekannt dafür, sonst sagt er eigentlich gar nichts. So, also
der redet ja eigentlich nur bei Jan Arne.
Richtig, genau. Da geht es jetzt schon weiter. Ich glaube schon, dass da eine gewisse Vorgeschichte es gab. Also, dass die Idee gab, wenn ich was sage, dann da. Da ist eine familiäre Draht da über Fjørtoft und den Papa und so weiter und so fort. Und auf mich wirkte das nicht außer Emotionen raus, sage ich jetzt mal. Dann hätte er gesagt, eben jetzt hör mir auf mit dem Scheiß, ich will Fußball spielen, ich will jetzt dazu nichts mehr sagen, Thema beendet. Aber er hat explizit dieses Fass aufgemacht, der Verein setzt mich unter Druck. Und dann sehe ich am nächsten Tag, sehe ich dann Sebastian Kehl im Doppelpass zugeschaltet, der dann sagt, ja, wir müssen da jetzt mal drüber reden, haben wir auch nicht verstanden, was er damit bezwecken wollte. Ja, Fakt ist doch, du hast ein Thema, was nach dem 5:1 gegen Freiburg und vor dem Pokalspiel gegen Paul. Nee,
du hast ein Thema, wo jeder sagt, gegen Paolo.
San Paolo.
San Paolo. Bei San Paolo. Sehen wir uns nachher noch beim San Paolo? Sehr gern. Nein, du hast ein Thema, wo jeder Satz auf der Goldwaage liegt.
Absolut.
Weil jeder Satz im Grunde bares Geld bedeutet. Und jeder hört auch nur das von jeder Partei, hört nur das, was er hören will. Und also wir haben natürlich auch eine unterschiedliche Herangehensweise. Du hast natürlich eine tägliche, tagesaktuelle Herangehensweise. Ich sage, also mich interessiert erstmal die Faktenlage. Also wenn sich Manchester City ernsthaft interessiert und die Bemühungen startet, dann wird es für mich interessant. Dieses ganze Geklingel ist jetzt für mich in meinem Job, besitzt es jetzt nicht die große
Relevanz. Verstehe ich total, Wolf.
mit einem gewissen Amüsement verfolge. Ich verstehe deinen Ansatz, dass es natürlich wichtig ist für die tagesaktuelle Berichterstattung, weil da klingelt es halt im Zweifel häufiger und länger. Als wenn dann der Wechsel.
Aber es geht ja in dem Fall nicht um genau um das, was du sagst. Es geht in dem Fall um was nach dem Spiel, nach dem 5-1 aus dem Nichts passiert ist. Es geht nicht um, es kommt wieder ein Gerücht von irgendeinem Transferguru, der sagt, Manchester City bereitet ein Angebot vor. Oder Mbappé hat jetzt zugesagt bei Real, jetzt wollen sie. Das kommt ja alles noch on top. Aber das ist das ja. Geklingel, was du meinst. Was sowieso passiert, wo
die Parteien bringen sich in Stellung, weil
und ich frage mich, warum.
Eine Entscheidung ist absehbar.
Genau. Ja, was ist die Intention?
Naja, es geht ja um Position.
Aber was hat er denn für eine Position? Was hat Haaland damit für eine Position eingenommen mit dieser Aussage?
Der Spieler bringt sich in Position, der Verein bringt sich in Position. Also bei dem Spieler geht es natürlich um Image. Also für andere Vereine kann er sich nur mit seiner Leistung interessant machen und das ist ein Teuermacher, wobei ich lese von einer festgeschriebenen Ablöse im Sommer. Also da geht es ja dann eher um Nebengeräusche, die noch stattfinden. Also wer die meisten Nebengeräusche bringt, kriegt im Zweifel den Zuschlag oder hat zumindest gute Karten. Da hat aber der Verein nichts von. So, der Verein hat ein grundsätzliches Interesse, den Spieler zu halten. Noch über ein Jahr hinaus oder ihm möglicherweise diese Ausstiegsklausel abzukaufen, um dann zu partizipieren. Dann aber muss der Spieler jetzt was das monatliche Salär betrifft, entsprechend profitieren. Ich sage, das ist so diffizil und so kleinteilig, da blickt ja keiner mehr durch. Und in der ganzen Gemengelage erwartet man von einem 21-Jährigen, dass er dann auch noch Leistung bringt. So, und dann macht er zwei Dinge und dann stellt er sich hin. So breitbeinig, wie Gott ihn schuf und sagt, dass dieses Unterdruckgesetze ist nicht so seins.
Diese Ausstiegsklauselnummer.
Es gab in Dortmund schon Spieler, die sind dann einfach nicht zum Training.
Ja, gab's auch.
Die haben dann gestreikt, die waren dann, der kann heute nicht, der ist in Mailand beim Shopping.
Beim Friseur.
Und zwar mit der ganzen Entourage und postet lustig Bilder, wie er an der Whisky-Pfeife hängt und Happy Birthday to you grölt. Ja.
Ja, genau.
Also, es hat ja alles schon gegeben.
Absolut. Aber ich möchte noch was sagen zu der Ausstiegsklausel-Geschichte. Die glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ein Thema wäre, wenn nicht Corona wäre, dass Dortmund sich da vielleicht so weit strecken würde oder versuchen würde, sich so weit zu strecken. Ich halte das jetzt für ausgeschlossen in der Phase, dass...
Das ist eine ganz einfache mathematische Rechnung. Also, du, jetzt gehst du davon aus, die festgeschriebene ist 75 Millionen, stimmt?
Ja.
Habe ich gelesen. Und der Marktwert liegt bei 130 bis 150.
Ja.
So, also, wenn du ihm die Ausstiegsklausel abkaufst, und das kostet dich, ich sage jetzt mal 10 oder 20 Millionen bis Sommer oder bis irgendwann, je nachdem wie lange, ja, oder kostet dich 10 Millionen extra pro Jahr. Du hast anderthalb Jahre Laufzeit, addierst du die dazu und dann nimmst du die 150, die dann ablöst.
Vielleicht solltest du das übernehmen, Wolf, glaube.
Ja,
null Punkte.
Mann. Also 150 ist das Doppelte von 75.
Okay, ach, die 150. Also ich glaube tatsächlich, dass es schwierig ist, diese Ausstiegsklausel abzukaufen. Ich glaube auch nach wie vor, dass Haaland in diesem Sommer gehen wird. Das spielt aber jetzt alles gar keine Rolle, was ich glaube und was irgendwelche anderen glauben, weil hat sich jetzt auch vom Papst bis zur Putzfrau auch jeder schon zu geäußert. Aber ist ja so.
Der Papst war im Plattengeschäft.
Der Papst war im Plattengeschäft?
Ein bisschen in Rom.
Folgst du dem Papst? Das hat sie.
Ich folge dem Papst. Nee, jetzt habe ich ja. Ich habe irgendwo ein Foto gesehen. In irgendeiner Agentur ist eins aufgetaucht. Im Plattengeschäft hat
die Pauli-Vereinshymne.
Die hat sich die heiße Scheibe geholt, die in diesem Plattengeschäft verfügbar.
Also Haaland bleibt spannend. Wie wir eigentlich drauf kamen, wir wollten jetzt eigentlich gar nicht so viel über Haaland reden. Ist aber ähnlich wie mit Corona.
Ist uns nicht gelungen.
Ist die Lage beim BVB. Die haben jetzt noch diese Europa League. Glaubst du, ernsthaft gefragt, kann das die Saison noch retten, wenn sie da den Titel holen würden?
Na klar kann es die Saison retten. Also, weil Titel wichtig sind für Borussia Dortmund. Das ist so. Und die werden Zweiter und das wird ein vernünftiger Punkteschnitt. Und am Ende wird man sagen, Mensch, jetzt sind sie bei, weiß ich nicht, Ende 60, Anfang 70 Punkte. Super, da hat es doch Jahre gegeben, wo man damit Meister wird. So, und dann kannst du ihnen nichts vorwerfen. Trotzdem bleibt halt die Frage, warum sie den Pokal so lässig abschenken und was passiert mit der Euroleague. Ja, das. Und auch da muss man sich dann darüber im Klaren werden, was macht man jetzt? Also was will man haben? In welche Richtung will man sich bewegen? Das ist, wo ist die Mannschaft, die dann auch mal für eine Extrameile bereit ist?
So, und
ist?
Jetzt sind wir dann doch nochmal bei Haaland. Ich glaube, so schätze ich den Kerl zumindest ein, dass solche Spiele bei dem halt auch hängen bleiben. Und da geht es jetzt gar nicht darum, ich kann in Dortmund keine Titel gewinnen, weil die haben letztes Jahr den Pokal geholt. Natürlich kannst du mit Dortmund Titel gewinnen, das weiß er auch. Mit der Meisterschaft wird es schwierig. Das haben wir auch schon zu Genüge diskutiert, wenn Bayern mitspielt und die keine Fehler machen und so, bla bla bla. Aber es geht ja im Endeffekt darum, mit was für einem Gefühl der Junge dann auch unterwegs ist. Und wenn diese absolute Siegermentalität, die der halt schon mit 21 verkörpert, wenn die vielen anderen abhanden geht, und das, den Eindruck muss er haben nach dem Spiel gegen Lissabon und jetzt auch gegen St. Pauli, dann trägt das, glaube ich, nicht dazu bei, dass der sich nochmal überlegt, ein Jahr in Dortmund zu spielen.
Nur der hat ja jetzt gegen Pauli auch nicht die Schippe in die Hand genommen. Also, oder hat es versucht, aber hier Medic und Konsorten haben den immer wieder zur Ordnung.
Aber du glaubst ja nicht, dass er das auch so sieht, ne? Also der ist dann ja schon, also wenn du das in der Nachbetrachtung und der setzt sich mit Mino und Alf Inge und von mir aus noch mit Jan Age und wie sie alle heißen, Vicky und wenn es da noch so gibt, setzt er sich hin, dann wird es ja nicht darum gehen, ja klar, dann wird mal kurz gesagt, ich habe es ja auch nicht gerissen, aber am Ende geht es ja darum, die Mannschaft versagt halt regelmäßig, wenn es darum geht, Punkt. Und so, dann gehe ich halt dahin, wo das nicht der Fall ist. Und dann sind wir schnell da, wo du nochmal geschwärmt hast die letzten Wochen auch, was Manchester City angeht, von der Mentalität her oder. Und dann wird's halt doppelt schwer. Und es wird für den BVB auch wieder mal ein spannender Sommer. Es wird allgemein ein spannender Sommer.
Ja, ich glaube auch, dass man in Dortmund einfach jetzt darüber nachdenkt, insgesamt in dieser Mannschaft was zu verändern. Da bin ich sicher. Weil sie einfach feststellen, dass es auch die Trainer wechseln immer wieder, die Probleme aber bleiben zumindest mal.
Aber ist das nicht schon seit 5 Jahren so, Wolf? Und es ist trotzdem.
Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Also, dass man jetzt auf den Gedanken kommt und sagt, okay, jetzt müssen wir eine andere Herangehensweise finden. Jetzt müssen wir versuchen, die Mannschaft zu verändern, den Charakter dieser Mannschaft zu verändern. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht behutsam, kann nur behutsam gehen, weil du ja auch bestehende Verträge hast und weil du ja qualitativ hochwertige Spieler hast in deinen Reihen. Aber dass da einfach auf ein paar Positionen was passiert, da bin ich relativ sicher.
Also du meinst im Prinzip auf andere Spielertypen zu setzen? Oder was heißt das für dich?
Klar, also andere Spielertypen mit einer vergleichbar hohen Qualität.
Na gut, ich sag mal, das Modell ist natürlich jetzt tatsächlich, das fahren sie jetzt schon länger, ne? Mit, ich sag mal, sie haben diesen Cut gemacht vor
Nimm doch als Beispiel mal den FC Barcelona. Ja. Fliegen wir es ruhig mal hoch an. Also die Mannschaft hatte ihre Blütezeit, als Leute wie Xavi und Iniesta und Busquets und Piqué in voller Blüte standen.
Dazu noch dieser.
Das war die große Phase. Das waren die vier Köpfe dieser Mannschaft. Also Messi natürlich, aber ja klar. Aber im Grunde, also ich habe jetzt bewusst die ersten vier genannt, weil das war das Herzstück. Das ist, Messi war das Besondere und der Veredler in dem Ensemble. Und dann haben sich sukzessive Xavi und Iniesta verabschiedet und Piqué und Busquets, immer noch gute Fußballer, aber kommen so langsam in die Jahre, ne? Und dann hast du nur noch Messi mit seiner außergewöhnlichen Strahlkraft. Und du hast eine hohe Qualität. Aber die gewinnen dir halt nicht mehr die Titel. Und deshalb musst du diese Mannschaft verändern. Jetzt unabhängig von den finanziellen Problemen, die sie haben. Ich rede jetzt alleine von den Charakterköpfen.
Ja, aber.
Und wir haben jetzt noch nicht so viel über die Bayern gesprochen, aber wenn wir jetzt Bayern nochmal ranführen. Das sind also so Kimmich und Müller und Lewandowski und Neuer, wenn du die aus der Mannschaft nimmst oder die sich sukzessive dann zurückziehen aus Altersgründen oder zurückziehen müssen aus Altersgründen, dann musst du halt zusehen, dass du neue Charakterköpfe herausbildest. Also dass bei den Bayern einer wie Alaba fehlt zum Beispiel.
Ja.
Das ist, jeder, mit dem du sprichst, sagst, Alaba war von immenser Wichtigkeit für die Kabine. Und jetzt hast du aber mit Kimmich und Müller hast du ja zumindest noch zwei von der Sorte, die das tragen. So, Goretzka wächst dran, Lewandowski mit Abstrichen, Neuer natürlich.
Ja.
Und das musst du dir halten und das musst du dir erhalten.
Und das kriegt Bayern ja immer wieder hervorragend hin und das merkst du jetzt ja auch wieder an den Vertragsverlängerungen, relativ geschmeidig sind die alle abgelaufen, ne?
Ja.
Da hat Bayern natürlich auch, da wird, wenn Watzke jetzt bei uns sitzen würde oder zugeschaltet wäre, wird dem schon wieder die Rübe platzen natürlich. Die haben ja auch ganz andere Möglichkeiten. Ja, stimmt alles richtig. Nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, dass sie genau das, also dass sie immer diesen Schritt vorbereitet sind, ne?
Ja.
Zu sagen, da entwickelt sich was in eine Richtung, dass sich eine Lücke auftut.
Ja.
Sei es charakterlich, sei es sportlich, sei es wie auch immer.
Ja.
Und Bayern agiert so vorausschauend, dass sie dann immer wieder diese Lücke auch ersetzen. Ich meine, als Goretzka kam, der war ja schon eingepreist, dass der ein, zwei Jahre brauchen wird.
Ja. Ja.
Und auch als Neuer übrigens damals kam. Ja. Das war der Korn Neuer, das war jetzt nicht der,
ja.
war jetzt nicht von Anfang an klar, dass der die nächsten 10 Jahre prägen wird.
Ja.
Und auch bei Lewandowski konnte man nicht davon ausgehen, dass der immer bei Bayern bleibt, sondern da musste man auch befürchten, dass der nach 2, 3 Jahren vielleicht nochmal zu Real oder wo auch immer hingeht. Ist aber alles nicht passiert. So, und das hat Bayern einfach hervorragend gelöst und die anderen beißen sich da dran die Zähne aus und der BVB erst recht, weil die haben diesen Cut einmal schon verpasst. Das war die Generation, sag mal, Weidenfeller, Schmelzer, Piszczek, Großkreuz und so weiter, die von denen sie lange gezerrt haben, Bender.
Ja.
Aber da fiel es schwer, da loszulassen, weil das natürlich auch eine gewachsene geile Truppe war vom Charakter her, die zusammenstand.
Ja.
Da haben sie lange gebraucht, vielleicht zu lange. So, und jetzt haben sie eben diese Mischung, die sie jetzt haben, ne? von extrem geilen europäischen Talenten, die aber alle auf der Durchreise immer sind.
Ganz genau.
Ne? Da ist ja immer ein Datum dran, schon wenn du die verpflichtest.
Ja.
Das ist eine Erfolgsgeschichte, auch finanziell, wenn das so aufgeht. Auch jetzt bei Haaland muss man ja am Ende sagen, wenn er jetzt im Sommer, selbst wenn er für diese 75 Millionen geht, haben sie am Ende ein dickes, fettes Plus gemacht.
Absolut.
Und der hat einen guten Schnitt gemacht.
Und auch da sind sie ja sofort, also ja. wenn das mit Adeyemi so aufgeht, haben die direkt Ersatz. Ich glaube, dass das funktionieren wird, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und da kannst du dann wieder aufbauen und die werden ja auch, also die werden ja ein gewisses Level, werden die ja nie unterschreiten. Also die werden immer unter die ersten vier kommen. Und das ist ja,
das ist genau das, was du sagst,
wofür sie verantwortlich sind.
Wir können das doch mal beim Namen nennen. Also du musst dann, finde ich, und so hart das klingt, ne, da werden jetzt wieder, wahrscheinlich wieder ein Shitstorm losbrechen, aber das ist doch wirklich so, du musst doch, ich will das jetzt noch gar nicht abschließend mit Ja oder Nein beantworten, aber du musst dir doch die Frage stellen, reicht Marco Reus noch? Reicht Lars Stindl noch in Gladbach? Ist das, weißt du, also nur die Frage, die muss erlaubt sein, finde ich, als Club. Und da musst du sagen, bringt er uns noch mehr? Ist es noch dem Gehalt entsprechend? Das sind auch Figuren, also ich finde, da darf dann in so einer Situation keiner mehr unantastbar sein. Das ist so. Und so knallhart ist halt leider das Geschäft. Und am Ende kommst du natürlich bei den beiden genannten zu der Überzeugung, Stindl und Reus, würde ich jetzt beides mal mit Ja beantworten.
Ja.
Aber da gibt's ja auch noch drumherum ein paar Spieler. Ich sag jetzt mal, bei Dortmund fällt mir jetzt spontan Can ein. So, wo du immer sagst, ja, der ist, der natürlich ist also ein Leader und der geht vorweg und der fickt auch mal dazwischen.
Aber
und
jetzt nimmst du zum Beispiel Reus. Ne? Reus ja. ist eigentlich, also die wollen eigentlich 4-3-3 spielen. So, jetzt ist doch Reus so ein verkappter Linksaußen. Aber Reus hat so viel Herz in dem Moment, dass er einmal diagonal 60 Meter von seiner eigenen Position entfernt versucht, den entscheidenden Zweikampf zu führen, wo Amenido aber es 0-1 macht nach 4 Minuten.
Ja.
Und du sagst ja, okay, wo ist das Problem? Ist das Problem, dass Reus nicht gut steht, oder ist das eigentliche Problem, dass Reus im Prinzip 60 Meter von seiner eigenen Position entfernt einen Zweikampf führen muss, weil sonst keiner da ist?
Nach vier Minuten. Ja, ja,
das,
absolut.
Das war schon eine bezeichnende Szene.
Hummels, also ich finde, sorry, ich will ja nur auf das hinaus.
Ja.
Du darfst da keinen ausklammern in so einer, wenn du so einen Umbruch oder eine Grundsatzfrage stellst, eine Mannschaft umzukrempeln, mit dem Trainer oder mit den Verantwortlichen, dann musst du diese Namen auch anpacken und zu welchem Ergebnis du auch immer kommst. Aber da darf keiner ausgenommen werden.
Da will ich jetzt nicht mal sagen, dass es nicht stattgefunden hat. Also das findet
kann ja sein.
Gott sei Dank unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt und das wird schon besprochen. Aber das sind halt einfach zwei Vereine, wo ich mir sicher bin, dass da im Sommer ein paar personelle Veränderungen passieren werden.
100%. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr, Wolf. Jetzt haben wir schon tatsächlich uns so in Rage geredet.
Ja, aber der Pokal ist, der Pokal ist in diesem Jahr extrem facettenreich.
Total.
Das ist
mega.
Das ist so.
Und ich finde es cool, dass es so ist. Also, wir sind froh, dass unser Pokal, glaube ich, noch nicht in Saudi-Arabien gespielt wird.
Und noch ein Punkt kommt dazu. Das darf man nicht vernachlässigen. Ich habe das in der Übertragung auch gesagt. Man darf sich nicht wundern, dass die beste zweite Liga aller Zeiten auch deshalb beste zweite Liga aller Zeiten heißt, weil da einfach viele Mannschaften sind, die gut spielen.
Ja, das stimmt.
Also und zwar nicht nur ich trage einen großen Namen, sondern ich weiß auch, wie es funktioniert.
Ja, und ich würde sogar noch weitergehen. Du siehst ja auch an den Aufsteigern, also vor allen Dingen jetzt Bochum ist ein gutes Beispiel, die jetzt auch im Pokal Mainz geschlagen haben und in der Liga sehr gut dastehen für ihre Verhältnisse.
Ja, aber nimm Bochum, die wissen genau, was sie machen. Die wissen genau, was sie können und wissen genau, was sie nicht können. Und sie wissen, ob es jetzt gegen einen Zweitligisten geht oder gegen Borussia Dortmund oder Bayern München oder RB Leipzig oder wen auch immer. Wenn wir nicht am Limit abrufen, werden wir keine Chance haben, das in dem Spiel irgendwas zu holen. Egal, wie der Gegner heißt.
Das zeigt ja auch, dass da auch im letzten Jahr schon Qualität hochgekommen ist und da
ganz
auch
genau
gut gearbeitet wird. Ne? Und das wird bei, wenn Pauli hochgeht, auch nicht anders sein, meiner Meinung nach. Jetzt
ja,
kannst du natürlich wieder anführen, werden auch wieder welche um die Ecke kommen und sagen, Fürth ist das Gegenbeispiel. Ja, ist aber auch eine andere Voraussetzung, meiner Meinung nach.
Ja.
Wir haben jetzt ein paar Themen, das wollte ich damit sagen, sind jetzt hinten rübergefallen,
ja,
weil wir uns so schön in Rage geredet haben. Eins möchte ich dennoch noch einmal ganz kurz machen an dieser Stelle,
ja,
weil halt wirklich viel kam in den letzten Wochen und wir auch viel liegen lassen haben. Also es gab so viele Themen, dass wir eure recht wenig auf eure vielen Nachrichten und tollen Meldungen und Kritik und Anregungen gar nicht immer eingehen konnten. Und das möchte ich an dieser Stelle jetzt zumindest noch an zwei, drei Sachen tun. Zum einen fand ich ganz großartig, dass sich ein Kollege aus Österreich gemeldet hat und nochmal klargestellt hat, dass die Harpe-Kerkeling-Geschichte beim Grazer AK passiert ist mit Klaus Augenthaler. Ja. Und er sagt, in Linz würde uns das niemals passieren. Ich liebe eure Show. Liebe Grüße aus Oberösterreich, habe mich sehr gefreut. Aus der Schweiz haben wir Nachricht bekommen, wo ein Kollege einen anderen Podcast gehört, einen Schweizer Podcast, Ehrenrunde heißt der. Ja. Und da ging es um die Mannschaftsausstellung des FC Schaffhausen, in der Roberto Di Matteo und Jogi Löw tatsächlich zusammengespielt haben. Ja. Und da war jetzt die Frage, ob es da möglicherweise ein Wiedersehen auf der Insel gibt, wenn Löw jetzt.
Schön.
Ja, sehr schön, sehr fand schön. Ich auch. Ja. Habe ich mir rausgesucht von Thies. Danke für die Nachricht. Bevor es dann am Ende nochmal lustig wird, möchte ich eine Klarstellung in meiner eigenen Sache machen. Weil ich wurde jetzt echt, Wolf, ich weiß nicht, ob du das auch schon bemerkt hast. Ich wurde an zwei, drei Stellen jetzt darauf angesprochen, ob ich mich nicht mal 45 Minuten zusammenreißen kann, ohne was zu essen.
Ja.
Ich habe in einer Folge, das war die, wo ich dir einen Quiz gestellt habe.
Ich wollte es dir 100 Mal, wollte ich dir sagen.
Du bist so eine Unverschämtheit.
Ja, nein, das ist so.
Absolute Frechheit.
Letzte Woche hast du dir auch irgendein Praliné reingeschoben.
Nein, das ist gelogen.
Man nur so.
Man hört so
leichtes Schmatzen und Ratschen, hört man. Und
ich würde es zugeben.
Die Mikrofone sind sehr sensibel.
Ich würde es zugeben. Ich habe in der einen Folge, das glaube ich, war die Weihnachtsfolge, habe ich mir ein Plätzchen mit Ankündigung gegönnt, als ich dir diese Fragen, dieses Quiz gestellt habe. Seitdem ist es nur, und auch in dieser Folge, ich trinke jetzt nochmal was. Vielleicht schmatze ich beim Trinken. Ja. Hört mal zu. So, vielleicht ist das Geräusch. Es war auch Eis in meinem Glas. Ich wollte es nur klarstellen. Ich esse grundsätzlich in diesem Podcast nicht.
Na, du knabberst schon mal zwischendurch, ne? Nascht gerne, ne?
Ja. Ich bin eine Naschkatze. Und das Letzte ist wirklich ein großes Lob nochmal von Filmlocation, ist der Account, der sagt, ich würde eher meine Frau verkaufen, als auf den Donnerstag mit euch zu verzichten. Einfach genial, besser geht nicht, liebe euch, weiter so. Aber ich hätte eine kleine Anregung für die nächsten Shirts. Und jetzt wird's natürlich spannend. Ja. Wir sollen doch das Wort absolut mal auf Shirts drucken, Wolf, weil wir beide im speziellen Wolf sehr, sehr gerne darauf zurückgreift. Ihr seid die Besten, absolut. Gruß von Tom. Wäre eine schöne Anregung. Also wir sagen sehr sehr oft absolut.
Absolut. Hast du schon wieder gesagt. Absolut. Ja.
Das war ein schönes Schlusswort,
oder?
Ja,
fand ich auch.
Absolut.
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 Das war
du bist am Samstag, sag uns noch, verrat uns doch, wo du Samstag im Einsatz bist.
Topspiel.
Klar.
VfL Bochum gegen den 1. FC Köln.
Oh, das ist tatsächlich ein schönes Spielchen. Schönes Spielchen.
Ein Denn, Topspiel, das daherkommt wie ein mögliches DFB-Pokal-Viertelfinale.
Ja, den geschätzt.
Ist ein jetzt nicht mehr mögliches DFB-Pokal-Viertelfinale, so.
Den geschätzten VfL Bochum, muss ich sagen, dem hätte ich es auch gegönnt, dass da nochmal die Hütte voll wird. Aber vielleicht wird es ja dann Richtung Viertel- oder Halbfinale da nochmal was gehen. Das wäre natürlich schön.
Du, als einer von vier Bundesligisten, aussichtsreicher Kandidat für Berlin.
Das ist so, ja.
Ah, ist so. Ist so. Das wird ein ganz besonderes Finale.
Ich bin gespannt auf die Auslosung. Da wird natürlich auch nochmal einiges.
Hamburger Derby wäre auch gut.
Wäre auch gut. Ja. Hamburger Derby in Berlin.
Ja.
Am Endspiel.
Oh Gott.
Ja, auch schön. Ja? Union im Finale in Berlin.
Hier gewinnt nur einer. St. Pauli und sonst keiner. Ich habe schlecht geträumt, ehrlich. Ich war drauf und dran, das in der Übertragung hinten raus so zu erzählen. Ich musste dann nur sehr schnell zumachen. Weil, also ich muss natürlich auf den Abpfiff warten, weil ich die Geschichte erzähle und dann auch rund mache. Aber dadurch, dass es da ein bisschen, dass wir zeitlich ein bisschen in die Bredouille gekommen sind, musste ich sehr schnell zumachen. Und dann
hast du es hier für den Podcast auch.
Aber das, es wird die Möglichkeit geben, wo ich den Satz nochmal im Rahmen einer Fernsehübertragung zur Aufführung bringe.
Ich finde schön, dass du es hier gemacht hast, Wolf.
St. Pauli und sonst keiner. Mit dem Ohrwurm entlasse ich euch, wo auch immer hin. Passt auf euch auf. Schöne Woche. Bis zur nächsten Sportlich bleiben. Ciao, ciao.
Alles Gute.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.